Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Wir haben gerade eben über das Thema Organspende berichtet und dabei vor allem auch die Perspektiven derjenigen einbezogen, die im Alltag davon betroffen sind, nämlich Ärzte und Krankenpfleger. Und auch, dass die mangelnde Bereitschaft, Organe zu spenden, natürlich auch etwas mit der Organisation dieser Transplantationen zu tun hat. Aber es ist nicht nur die praktische Seite, es ist auch die Frage, wann ist der Mensch tot, die viele verunsichert. In Deutschland und auch in anderen Gesellschaften gibt es einen gewissen Konsens darüber, dass der sogenannte Hirntod das eindeutige Zeichen dafür ist, dass der Mensch eben tot ist. Oder etwas präziser formuliert, wenn der unumkehrbare Ausfall der gesamten Hirnfunktionen eine Rückkehr ins Leben ausschließt. Allerdings, diese Diagnose ist ziemlich schwer zu begreifen, nicht nur für Nicht-Experten, denn der hirntote Körper lebt ja weiter und atmet auch. Wann ist der sterbende Mensch also tot? Diese Frage soll uns im Folgenden beschäftigen. Wir sprechen mit Anna Bergmann, Medizin- und Kulturhistorikerin von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Sie beschäftigt sich seit den 90er Jahren aus kulturhistorischer Perspektive mit dem Thema Organtransplantation, hat dazu viele Interviews geführt mit Organspender, Familien, Organempfängern und auch mit Transplantationsmedizinern. Frau Bergmann, ich grüße Sie. Hallo.
Ja, guten Tag.
Also der Tod, das ist erstmal eine Metapher, schwer zu definieren, zumindest mit medizinischem Rüstzeug. Aber wann ein Mensch tot ist, das wird ja medizinisch definiert. Also, Frau Bergmann, wann ist der Mensch tot und wer entscheidet das?
Ja, also Jahrtausende galt eigentlich jemand als tot, wenn er sich in eine Leiche verwandelt hat, was dann sinnlich erkennbar war oder bis heute auch ist. Weil wir haben ja diese Todesdefinition nicht aufgegeben, dass nach dem Atem-Herz-Stillstand sich die Totenflecke einstellen, der Tote blass wird und die sinnliche Wahrnehmung eines Toten für alle irgendwie erkennbar war. Und die Hirntoddefinition hat ja die Todesdefinition vorverlegt und behauptet eben, dass es sich nicht mehr um einen Sterbenden, sondern bereits um einen toten Menschen handelt, wenn die Gehirnfunktion ausgefallen ist. Und das ist das große Problem, dass eben daraus nicht nur das Erscheinungsbild eines Hirntoten ein völlig anderes ist als das eines Herztoten, sondern mit der Organtransplantation verbunden ist dann ja auch die weiterhin erfolgende Pflege und medizinische Kontrolle des sogenannten Hirntoten. Also ich ziehe das Wort eines hirnsterbenden Menschen vor. Also es wird Blutdruck gemessen, also die sogenannten Vitalzeichen wie Puls, Blutdruck, Atemfrequenz werden weiterhin gemessen und dokumentiert. Der sogenannte Hirntote wird weiterhin gepflegt, medizinisch, und er wird gewaschen und all das wird ja weiterhin praktiziert für den Zweck der Organentnahme. Die klassischen Todeszeichen, die stellen sich dann eben erst auf dem Operationstisch durch medizinisches Handeln ein, sodass der Hirntote sich in eine Herztotleiche auf dem Operationstisch erst verwandelt.
Würden Sie denn dann so weit gehen zu sagen, dass der Hirntote jemand ist, der im Sterben liegt und durch die Organentnahme getötet wird?
Das haben Sie jetzt so gesagt. Auf alle Fälle würde ich sagen, dass es sich um einen sterbenden Menschen handelt, der für Zwecke Fremder auf eine bestimmte medizinische Weise dann eben vorbereitet wird für eine sehr, sehr große Operation. Es werden auch die Diskussionen auf internationaler Ebene, aber auch in Deutschland früher geführt, dass hier das Tötungstabu berührt wird, dass hier das Leichenschändungstabu berührt wird. Also wenn es zum Beispiel um die Gewebeentnahme geht, die ja erst nach dem Herzstillstand erfolgt, wo dann eben auch noch Augen, also Hornhaut bis hin zu Haut entnommen werden kann, Gehörknöchelchen, Meniskus und so weiter und so fort. Und es wird auch ein ganz wesentlicher Grundsatz der medizinischen Ethik eben verletzt, die eben davon ausgeht, dass der zu behandelnde Arzt ausschließlich zum Wohl des Patienten, mit dem er zu tun hat, zu handeln hat. Diese drei Aspekte, die werden durch die Hirntoddefinition völlig verschluckt, indem dann eben auch auf den Organspendeausweisen so eine Formulierung steht wie: für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Organen, Geweben zur Transplantation in Frage kommt und so weiter und so fort. Also hier wird eine Todesvorstellung suggeriert, die so auf jeden Fall falsch ist. Und wenn Sie mich nach der Tötung fragen, also auf internationaler Ebene, wie zum Beispiel von einem sehr renommierten Professor für Bioethik, Robert Stroke, der spricht von Justified Killing, ganz klar, und sagt, dass Hirntote nicht tot sind. Das ist medizinisch mittlerweile sehr vielfältig eigentlich bewiesen. Aber trotzdem geht er davon aus, dass hier dann eine Tötung gerechtfertigt wäre, eben um das Leben anderer Menschen zu retten.
Trotzdem, die Definition des Hirntods geht ja eher davon aus, dass es eben einen Point of No Return gibt, von dem aus die Wiederherstellung ins Leben zurückzugehen als bewusste Person nicht mehr möglich ist.
Ja.
Wie viel Toter kann man denn dann noch sein?
Aber ein Sterbender ist noch nicht tot. Ganz einfach.
Gibt es denn noch...
Ein Mensch, der im Sterben liegt und eine schwere Krankheit hat, da versucht man, seinen Sterbeprozess zu begleiten, ihm die Hand zu halten. Und gerade die Hospizbewegung hat ja sehr stark reagiert auf diesen Tod im Krankenhaus.
Mhm.
Also das heißt, es gibt auch ein Bedürfnis nach dieser Sterbebegleitung, die ja traditionell sehr stark verankert war und ist in unserer Kultur. Und durch diese medizinische Definition wird das Sterben als ein soziales Ereignis komplett verneint und wird nur noch zu einem medizinischen Prozess erklärt, für den dann ausschließlich bestimmte Mediziner zuständig sind in der Hirntodfeststellung, die auch wieder ihre eigenen Problematiken hat. Mhm.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, das Sterben ist ein soziales Ereignis oder auch ein sozialer Prozess. Aber dieser Prozess ist ja eigentlich auch nichts mehr als eine historisch gewachsene Praxis, die ja nicht grundsätzlich in Stein gemeißelt ist. Es kann ja durchaus sein, dass es irgendwann der rituellen Praxis weicht, dass der sterbende Mensch rituell etwas hinterlassen möchte, das für andere Menschen weiteres Leben ermöglicht. Oder würden Sie das in Abrede stellen?
Ich stelle das nicht in Abrede, aber dann muss auch genau präzise darüber aufgeklärt werden, über diese Kompliziertheit dieser Hirntodvereinbarung, die überall eben nicht einheitlich praktiziert wird. Zum Beispiel habe ich in Österreich interviewt, da wird komplett auf den Stich in die Nasenwurzel bei der Hirntodfeststellung verzichtet. Wahrscheinlich, weil das auch ein schwieriger Akt ist für einen behandelnden Arzt, so aggressiv mit einem Koma-Patienten umzugehen. In Deutschland ist es absolute Vorschrift, dass zweimal in die Nasenwurzel gestochen wird, um diese Hirntoddiagnostik überhaupt verifizierbar zu machen. In England gibt es nur die Prüfung des Hirnstamms. Da wird komplett auf visuelle Darstellungen verzichtet.
Gibt es denn aus Ihrer Sicht eine andere Möglichkeit, das Todsein zu definieren, so zu definieren, dass die Entnahme von Organen zum Zweck der Organtransplantation möglich ist, oder schließt sich das aus?
Also ich denke, dass eine zweckorientierte Todesvereinbarung von vornherein die Medizin auf eine schiefe Bahn setzt. Das verbietet sich eigentlich in der medizinischen Ethik, einen Patienten für das Überleben, für die Therapie eines anderen zu instrumentalisieren. Und diese Todesdefinition ist auf alle Fälle von vornherein historisch eine instrumentalisierte Todesdefinition, die exklusiv für die Bedürfnisse der Transplantationsmedizin zugeschnitten wurde.
Auf der anderen Seite ist der Mensch ja zur Hilfeleistung verpflichtet, gesetzlich und moralisch. Natürlich nicht auf Kosten des eigenen Lebens, klar. Aber wenn Sie den moralischen Problemen sozusagen dieser Hirntoddiagnostik die lebensverlängernden Vorteile von Organtransplantation entgegenhalten, ist der Verzicht auf Transplantationsmedizin nicht mindestens ebenso ethisch problematisch?
Also Sie unterstellen ja einen absoluten Automatismus, dass wenn ich Organe entnehme, dass sie gleichzeitig, also automatisch, das Leben eines anderen Menschen retten. Und hier spielt ja auch die Transplantationsmedizin nicht mit offenen Karten. Sie veröffentlicht ja nicht die Zahlen der Überlebensstatistiken von Organempfängern, deren Leben besonders bedroht ist in diesem ersten Jahr nach der Transplantation. Da haben wir ja die höchsten Sterberaten. Und diesen Menschen wird dann ja auch wiederum die Vorbereitung auf einen anderen Tod, auf ein anderes Sterben genommen, weil sie sich ausschließlich nur noch in der transplantationsmedizinischen in Betreuung befinden, die von vornherein also so angelegt ist, dass sie nicht heilend wirkt. Also die Transplantationsmedizin ist ja keine heilende Therapie, sondern der Versuch, einem todkranken Menschen noch eine Lebensperspektive zu geben. Und das heißt, also hier wird tagtäglich das Immunsystem außer Kraft gesetzt, weil unser Körper für eine Organtransplantation überhaupt nicht gemacht ist, weil er von vornherein, also wenn Sie zum Beispiel einen Schiefer in Finger bekommen, dann fängt Ihr Körper an, diesen Schiefer auszustoßen mit Eiter. Und dasselbe passiert ja bei einer Organtransplantation. Und dieser Mechanismus muss wiederum überwunden werden. Das heißt, die Transplantationsmedizin stellt eine Technologie dar, die versucht, unsere leibliche Wirklichkeit zu überwinden und letztendlich, und deswegen ist sie wahrscheinlich auch in ihrem Image so erfolgreich, den Tod überwindbar zu machen. Also, und da steckt auch meines Erachtens ein Unsterblichkeitsphantasma inne.
Würde es für Betroffene dann besser sein, das Sterben in seinen auch sozialen, persönlichen Konsequenzen zu akzeptieren?
Was ich für ganz wesentlich halte, ist, dass wir eine Forschung in Gang setzen, die versucht, den Menschen in seiner Ganzheit mal, also das als Ausgangspunkt zu nehmen und nicht wie den Körper, wie eine Maschine versuchen, einfach durch Organaustausch zu verbessern, weil das unserer leiblichen Verfasstheit nicht entspricht, dieses Maschinenmodell, was hier zugrunde gelegt ist. Wir haben ja ein ganz bestimmtes Körpermodell, dass dieser Heilmethode zugrunde gelegt ist. Und wie wir wissen, es gibt jetzt sehr viele naturheilkundliche Methoden, die immer mehr auch wieder in die moderne Medizin dringen, die sich gerade von diesem organzentrierten, mechanistischen Körpermodell verabschieden.
Bislang findet Organtransplantation auf einem relativ niedrigen Level statt. Und wie wird sich das Sterben Ihrer Meinung nach, also die Umwandlung des Sterbenden in einen Toten, wie wird sich das entwickeln in unserer Gesellschaft, wenn Organtransplantation trotz alledem normaler, alltäglicher und gewöhnlicher wird?
Ich denke, das ist ein Phantasma, dem hier hinterhergelaufen wird. Sie gehen jetzt davon aus, dass es immer mehr zur Routine wird und die Transplantationsmedizin sich immer mehr zu einer gängigen Heilmethode entwickelt. Davon gehe ich nicht aus. Weil, wie gesagt, ich möchte nochmal betonen, es ist eine Flucht aus unserer leiblichen Wirklichkeit, weil es den Versuch darstellt, unsere lebenswichtige, natürliche Immunabwehr zu unterdrücken. Und das ist auch das Problem der Transplantationsmedizin. Also warum sie nach wie vor, ich würde sagen, in einer experimentellen Phase steckt, weil hier ganz viele Probleme noch nicht gelöst sind und die Nebenwirkungen dann, wenn ein Mensch länger lebt durch eine Transplantation, eher gefährdet ist, an Krebs zu erkranken. Das ist eine ganz klassische Nebenwirkung der Transplantationsmedizin. Und sie muss mit gentechnologischen Mitteln arbeiten. Also die Gentechnologie spielt hier auch eine große Rolle, zum Beispiel in der Entwicklung der Immunsuppressiva. Und ich gehe nicht davon aus, dass die Transplantationsmedizin jemals also diese Dimension bekommt, die sie verspricht.
Sagt Anna Bergmann. Sie ist Medizin- und Kulturhistorikerin an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Und sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Organtransplantation aus kulturhistorischer Perspektive. Frau Bergmann, vielen herzlichen Dank. Ja.